Dann machen wir jetzt weiter mit der zweiten Runde und das ging ja schon munter los. Was tun wir im Bestand eigentlich? Da hatten wir ja schon einen kleinen Schlagabtausch, den können wir jetzt ein bisschen vertiefen. Das würde mir gefallen. Ein paar einleitende Worte dazu. Also, wir haben ja in München 800.000 Bestandswohnungen. Also, der Neubau ist was ganz Wichtiges, aber es geht natürlich auch vor allem um die, die im Bestand wohnen und da sicher und bezahlbar wohnen wollen. 800.000 Wohnungen, davon sind ungefähr 600.000 Mietwohnungen und 200.000 selbstgenutzte Eigentumswohnungen. Jetzt ist es ja so, dass, das ist eine kurze, ganz kurze Einführung zum Thema Erhaltungssatzungsgebiete, ungefähr jede vierte Münchner und Münchnerin leben in Erhaltungssatzungsgebieten. 336.000, glaube ich, wenn ich die jüngste Zahl habe, was da dem Milieuschutz dienen soll. Also da will man ja sagen, man will die angestammte Zusammensetzung der Bevölkerung, des Gewerbes und so weiter erhalten. Und dazu macht man, wenn Verkäufe getätigt werden, zum Beispiel von Mehrfamilienhäusern, macht man Abwendungserklärungen und sagt, lieber Erwerber, wenn du dich an bestimmte Regeln nicht hältst, Verzicht auf Luxusmodernisierung, Einhaltung Mietobergrenzen und Aufteilungsverbot, dann kauft die Stadt dieses Objekt vor, um nämlich dieses Milieu zu schützen. Das ist der Ansatz der Erhaltungssatzung. Und wenn die Abwendungserklärung vom Käufer nicht unterzeichnet wird, dann kann die Stadt das Vorkaufsrecht ausüben. So, jetzt sagt der Herr Hoffmann, das ist ja zu exorbitanten Preisen. Da zeigt man sich ja dumm und dämlich, wenn ich Sie jetzt mal ein bisschen drücke und verschleudert öffentliche Gelder, die man anderswo einsetzen könnte. Es gibt natürlich als Forderung auch, dass man sagt, das ist jetzt unsere wohnpolitische Initiative, das preislimitierte Vorkaufsrecht, dass also diese leistungslosen Bestandteile des Verkaufspreises, die allein auf einer leistungslosen Bodenwertsteigerung beruhen, eigentlich gar nicht zustehen, demjenigen, der das verkauft, sondern der Allgemeinheit. So jedenfalls interpretieren wir mal die bayerische Verfassung. Aber jetzt ist es höchstrichterliche Entscheidung getroffen worden, dass dieses Vorkaufsrecht nicht mehr ausgeübt werden durfte. Ich traf an einen Tag später den Herrn Hoffmann und den Herrn Jagel. Herr Jagel hat geflucht, Herr Hoffmann hat sich gefreut über dieses Urteil. Das können wir jetzt noch ein bisschen vertiefen, weil damit ist ja der Gesetzgeber gefragt, weil es ist eine Frage des Baugesetzbuches und da gibt es ja auch einen Hinweis in der Koalitionsvereinbarung, dass man dieses Urteil aufnehmen, prüfen und gegebenenfalls dann Korrekturen im Baugesetzbuch durchsetzen müsste. Das ist die zweite Frage, und das geht natürlich dann auch an die Frau Kainz. Wie ist denn das eigentlich mit den stärkeren Auflagen hinsichtlich der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen? Wenn ich recht informiert bin, ist da immer noch auf Landesebene die Voraussetzung geschaffen, dass die Kommune, also die Stadt München, dort agieren kann. Und dann eng zusammenhängt für uns damit immer noch eine steuerliche Frage, nämlich die Frage, warum ist es denn eigentlich so, wenn Menschen, die Privatimmobilien haben, also nicht selbst genutzte Privatwohnimmobilien, sondern zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, was im Wert enorm gestiegen ist, und die verkaufen es dann, wir sind da ja jetzt bei Preisen 12, 14, 10.000 Euro pro Quadratmeter, und diese exorbitanten Gewinne, die da drin stehen, die werden überhaupt nicht besteuert. Der zahlt 0 Cent Steuern und jetzt, ich gebe Ihnen auch jetzt gleich mal wieder das Wort, Herr Hoffmann, damit ein bisschen Pfeffer hier in die Diskussion kommt. Sie sind doch so eine Partei, die sagt, Leistung muss sich lohnen. Das habe ich immer gelernt bei der FDP. Leistung muss sich lohnen. Wieso wird denn jetzt steuerlich eigentlich belohnt derjenige, der gar nichts dafür getan hat, dass der Wert gestiegen ist und so ein Handwerksmeister, ja, der sich richtig anstrengt, der muss alle Betriebsgewinne versteuern. Also, jetzt können Sie noch mal ausholen. Dazu anfangen. Sie haben das Wort jetzt wieder 3 Minuten noch mal ein drauflegen zum Thema Vorkaufsrechte, Umwandlungsverbot und Besteuerung im Bestand.
Herr Stupka, ganz herzlichen Dank. Bloß das Problem ist, das kann ich jetzt in 3 Minuten wirklich beim besten Willen nicht alle Fragen beantworten. Ich will nur erstmal eine Sache ganz entschieden zurückweisen. Dieses preislimitierte Vorkaufsrecht, das ist für mich eine Enteignung. Weil wenn ich anfange, vom staatlicher Seite festzulegen, was die richtigen Preise dann sind, also es macht ja dann eben nicht mehr der Markt, sondern ich schreibe dann irgendwie vor, ich mache jetzt ein Vorkaufsrecht und dann ist halt dein Haus nur noch 30 oder 40% des eigentlichen Marktwerts wert. Wer soll das entscheiden? Was nehme ich den Leuten da weg? Und dann sind wir auch gleich beim steuerlichen Thema. das ich übrigens auch mit Herrn Schreier durchaus schon diskutiert habe und wir auch durchaus nicht immer nur konträrer Auffassung sind, es ja so ist, dass bei diesen sind ja häufig Erbengemeinschaften, die Erbschaftssteuer, ich meine jetzt nicht die Einkommensteuer, von der Sie gerade gesprochen haben, sondern die Erbschaftssteuer, natürlich ausschließlich nach den Bodenrichtwerten, also nach dem tatsächlichen Verkehrswert der Immobilie berechnet wird. Und da können Sie ja schlecht daherkommen und sagen, wir besteuern jetzt den Verkehrswert der Immobilie, aber ihr bekommt aber nur 40%, weil wir jetzt preisgedeckelt vorkaufen und am Ende zahlen die dann noch eine höhere Erbschaftssteuer, als sie überhaupt für die Immobilie erlösen können. Also das kann ja auch nicht der richtige Weg sein. Aber zu dem Thema, was Sie angesprochen haben mit der Einkommensteuer, da treffen Sie, glaube ich, einen wunden Punkt des deutschen Einkommensteuerrechts, was historisch einfach so gewachsen ist, dass man eine Trennung hat der Privatsphäre und der betrieblichen Sphäre. Und es ist einfach grundsätzlich so, dass sie in der Privatsphäre Wertzuwächse immer schon seit 1871 preußischem Landrecht immer schon steuerfrei waren und in der betrieblichen Sphäre immer steuerpflichtig. Wobei es nicht ganz stimmt, weil sie ja die sogenannte Spekulationsfrist haben. Also sie haben ja vorausgesetzt, gerade implizit, Herr Stuttgart, dass man das Gebäude auch schon 10 Jahre hat und behalten hat. Weil sonst ist es nämlich nicht steuerfrei. Also sie müssen schon länger als die 10 Jahre das haben. Aber dann ist es nun mal so, dass diese Trennung besteht. Sie können auch Ihren Oldtimer zum Beispiel mit Gewinn verkaufen. Das machen auch viele als Wertanlage oder Ihren Picasso. Und der wird auch nicht versteuert, weil er sich halt in Ihrem Privatvermögen befindet. Da kann man drüber diskutieren. Da bin ich durchaus offen, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist und dass man auch hier sagen kann, man kann solche Wertzuwächse versteuern. Da muss man aber, finde ich, gleichzeitig auch bei der Erbschaftssteuer diskutieren. Also das, was wir bei der Einkommensteuer vielleicht zu wenig versteuern, das versteuern wir bei der Erbschaftssteuer zu viel. Und das wirkt sich dann oft so aus, dass solche Erbengemeinschaften eben ihre Mietshäuser verkaufen müssen. Und wenn sie dann gerade mal nicht in einem Erhaltungssatzungsgebiet ist, wer kauft sie dann? Die großen Gesellschaften, die sie immer so an den Pranger stellen. Und eigentlich wäre es viel schöner, wenn so eine Familie das behalten könnte, können sie aber in der Regel nicht, weil sie die Erbschaftssteuer nicht berappen können. Also steuerlich sind hier einige Probleme drin, die man aber leider nicht in 3 Minuten und auch nicht mal an so einem Abend besprechen kann.
Nö, aber trotzdem ist ein Unterschied zwischen, haben Sie gesagt, Erbschaftssteuer und Einkommensteuer. Und in den Freiburger Thesen stand ja drin, man sollte diese ganze Spekulationsfrist streichen. Das ist schon lange her bei der FDP. Und das wäre aber vielleicht mal wieder ein...
Wie gesagt, da bin ich nicht, in dem Bereich bin ich absolut, das haben Sie vielleicht jetzt nicht erwartet, aber da bin ich absolut aufgeschlossen an der Stelle.
Sie sind für eine Überraschung gut, das ist super.
Ich wollte nur erklären, wo das herkommt. Das ist nicht so, dass das willkürlich ist, sondern das ist eben eine lange Tradition im deutschen Steuerrecht und viele Fachleute finden, dass das steuersystematisch auch nach wie vor richtig ist, aber darüber kann man auf jeden Fall streiten.
Ja, danke Herr Hoffmann, das ist wie immer sehr... prägnant. Frau Kainz, wie ist denn das jetzt mit die Frage des Umwandlungsverbots, heißt es ja immer fälschlicherweise, die Frage der Genehmigungspflicht von Umwandlung, also die Erschwerung von Umwandlung, weil ja so viele auf Mietwohnungen angewiesen sind, im Baugesetzbuch eröffnet. Wo hängt es denn da eigentlich in der Umsetzung? Oder wie ist Ihre Meinung dazu auch?
Also die letzte Frage ist mir bedeutend lieber. Also man muss natürlich, da möchte ich mich an Herrn Professor Hoffmann anschließen, wissen, dass wir in 3 Minuten jetzt hier nicht die gesamte Thematik abschöpfen können, nicht mal ansatzweise. Nicht? Und bei all diesen Instrumenten, über die wir hier reden, und das gilt für alle Fragen, die wir heute Abend diskutieren, frage ich mich und natürlich auch meine Stadtratsfraktionen immer, was kommt unter dem Strich dabei heraus? Was erreiche ich tatsächlich, wenn ich welches Instrument einsetze? Und da unterscheiden sich die Parteien zum Teil auch erheblich in der Wirkung des Instruments. Und jetzt gehe ich mal auf diese Genehmigungspflicht der Umwandlungen ein. Da ist aus meiner Sicht das Problem, an diesem Instrument, dass hier sozusagen alle Sorten Eigentümer, alle Arten Eigentümer in einen Topf geworfen werden. Sie haben bei Mietwohnungen ja unterschiedlichste Strukturen. Sie haben große Gesellschaften, Sie haben die berühmten Heuschrecken, Sie haben Familien, die Mietwohnungen im Besitz haben, und Sie haben auch gar nicht mal so wenige Eigentümer, die neben der Immobilie, die sie bewohnen, vielleicht noch ein paar weitere Eigentumswohnungen haben. Und all diese Wohnungen sind natürlich im letzten Grunde Mietwohnungen. Die werden ja vermietet. Und selbst die Eigentumswohnungen oder die Häuser, die die Menschen selbst bewohnen, sind Wohnraum für die Personen selbst, nicht? Und entlasten dadurch indirekt gedanklich den Mietmarkt. Und man muss auch sich darüber im Klaren sein, das hätte man vorhin auch noch sagen können, dass die Stadt mit allen Instrumenten, die sie hat und die sie sinnvoll ausübt, auch mit ihren städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die einen guten Beitrag leisten, aber nur den geringeren Anteil an Mietwohnungen in München zur Verfügung stellen können. Das heißt, ob man das nun gut findet oder nicht, mindestens 80% müssen die Privaten zur Verfügung stellen. Und an der Stelle sage ich wieder, wenn ich die Menschen in einem zu hohen Maße einschränke in ihrem Freiraum und das Risiko, dass man am Ende des Tages mit einem negativen Saldo rauskommt, zu groß mache, dann wird natürlich die Bereitschaft, weiter Wohnungen zu bauen, und zwar Wohnungen, die am Ende des Tages Konditionen für die Menschen haben, die bezahlbar sind, dann wird diese Bereitschaft sinken. Also da sind wir auch ähnlicher Meinung wie die FDP, dass die aktuelle Sobern es übertrieben hat, schlichtweg. Und das ist ein weites Feld. Jetzt wieder zurück zu dieser Genehmigungspflicht der Umwandlungen. Wenn Sie natürlich ein großes Haus mit vielen Wohnungen haben, und die werden umgewandelt in Eigentumswohnungen, führt es oftmals schon dazu, dass dann für die aktuellen Mieter das problematisch wird. Früher war es zum Teil auch so, dass man den Bewohnern dann die Wohnung selbst zum Kauf angeboten hat. Das muss man heutzutage erkennen, dass es nicht mehr so einfach möglich ist. Aber ich glaube, dass dieses Instrument unter dem Strich nicht das bringt, was man erwartet, nämlich dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Es ist eine nachrangige Einzelmöglichkeit, die man einfach sehen muss. Ich bin mit meiner Zeit offensichtlich schon am Ende. Ich wollte nur eines noch sagen. Man muss, also was die Vorkaufsrechte betrifft, da bin ich schon der Überzeugung, dass man nach diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auf jeden Fall auf Gesetzgebungsebene etwas tun muss. Das kann nicht einfach so im Raum stehen bleiben mit einer ungeklärten Rechtslage, was auch immer dabei herauskommen mag. Aber das ist jetzt einfach, sagen wir mal, ein
ist geklärt, die Rechtslage.
Ja, aber nicht vollständig. Da bin ich der Meinung, da muss was passieren. Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, nämlich was wir positiv machen wollen, um die Dinge zu beeinflussen. Das kann ich jetzt nicht, weil ich mich an einem anderen Feld ausgesprochen habe, aber das ist jetzt halt mal so in dieser Diskussion.
Gut, danke Frau Kainz. Jetzt gebe ich mal an Simon Burger. Also wenn es eine Partei gibt im Münchner Stadtrat, die die größte Tradition hat im Thema Erhaltungssatzungsgebiete, Kampf um Nehmenspflicht von Umwandlung und jetzt auch im Wahlprogramm ja wohl von der SPD zu diesem Steuerthema sich geäußert hat, gebe ich mal an die Simon Burger.
Ja, vielleicht ein paar Takte. Wir starten nochmal mit dem Umwandlungsvorrang, dass der Prüfung durch die Landeshauptstadt München bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Warum ist es wichtig und warum würden wir auch die Mühe auf uns nehmen, das komplette Stadtgebiet und nicht nur die Erhaltungssatzungen dort das prüfen zu wollen? Es gibt zwei Dinge. Das erste ist, Die Mietwohnung wird verkauft als Eigentumswohnung und irgendjemand möchte dort einziehen, was legitim ist, wenn ich mir eine Wohnung kaufe. Aber trotzdem ist es natürlich das größtmöglichste Schicksal, das einem auf dem Münchner Wohnungsmarkt passieren kann. Eigenbedarfskündigung, kurze Kündigungsfristen, auf diesem Mietmarkt was zu finden. Und da braucht es natürlich auch einen Interessensausgleich. Das Zweite ist, dass es eine Entkopplung gibt. Es ist eben nicht mehr so, dass die Preise in München für Wohneigentum darauf ausgelegt sind, dass man sie mit Mieten refinanziert, sondern es gibt eine Verkaufsspirale nach der anderen und es geht nur darum zu schauen, kann ich es vielleicht irgendwann auch nochmal höher verkaufen? Und da spielt diese Frage der Aufteilung in Eigentumswohnungen eine sehr große Rolle, was den Kaufpreis bedingt. Und deswegen wäre es für uns sehr, sehr wichtig, dieses Recht zu haben. Der Freistaat hat jetzt ein Gutachten und möchte mit uns diskutieren, was ein angespannter Wohnungsmarkt ist. Wir sind sehr klar und positioniert an dieser Stelle. Wir wollen, dass in allen Kommunen, in der die Mietpreisbremse gilt, auch diese Umwandlung, dieses Vorrang gilt. Und dass es keine neue Verordnung vom Freistaat braucht. Vorkaufsrechte. Ja, es ist geklärt. Das Gericht hat gesagt, der Bund muss handeln, er muss das Gesetz ändern. Und ich finde, es muss er einfach mal endlich ändern. Wir wollen genau das Vorkaufsrecht zurück, das wir vorher hatten. Und auf dem Grundlage können wir dann die Preislimitierung mal diskutieren. Aber es ist essentiell für die Stadt, dass es die Möglichkeit gibt, an bestimmten Punkten einfach zu sagen, wir möchten diese Häuser in öffentlicher Hand, wir möchten die Mieterinnen schützen. Und dafür brauchen wir einfach eine sehr schlichte Gesetzesregelung, und die ist auch machbar. Und ich sehe nicht, dass die FDP, und vielleicht kann man das auch mal vertieft an der anderen Stelle ausdiskutieren, was bedeutet es, reichen die Erhaltungssatzungsgebiete nicht und die Mietrechte, die dort sind? Nein, sie reichen nicht. Ohne die Abwendungserklärung, ohne das Vorkaufsrecht ist die Erhaltungssatzung einfach zahnlos.
Okay, Simon Burger, vielen Dank. Jetzt gebe ich gleich mal weiter an Bernd Schreier, weil das ist ja jetzt kommen wir in eine interessante Diskussion, weil die Simone Burger sagt, man möge doch bitte die Vorkaufsrechte im bisherigen Umfang wieder ermöglichen. Der Herr Hoffmann sagt, dann zahlt sich die Stadt dumm und dämlich für wenige Wohnungen. Man redet ja von bis zu 500.000 Euro pro Wohnung, was man dann drauf zahlt. Füttert dann nicht eigentlich, wenn man das bisherige wieder einführen würde, lieber Bernd Schreier, füttert man dann nicht die Spekulanten, sage ich jetzt mal so salopp, und reicht es, das im bisherigen Umfang wieder zu haben, oder wie, was ist der Plan?
Ja, zunächst einmal ist das eine schiefe Grundlage, dass wir vor allem einfach kaufen wollen, sondern das Instrument ist ja das, die Simon hat es schon genannt, wir wollen einfach, dass diese Abwendungserklärung unterschrieben wird, und da drin ist auch die Mietpreisbindung. Und das ist ja das Entscheidende, dass die Menschen da ihre Stadtviertel nicht verlassen müssen, dass alte Menschen sich nicht mehr leisten können, hier zu wohnen, wo sie ihr Leben lang gewohnt haben, weil einfach die Preise davonlaufen. Und beim Umwandlungsverbot ist ja ein ähnliches Phänomen. Es können sie ja nur etwa 2% aus eigener Kraft Eigentumswohnung leisten. Ja? Und die kostet inzwischen 10.000 Euro pro Quadratmeter. Also das sind und wir haben eine Mietpreisdynamik, da brauchen Sie ja bloß die Zahlen anschauen. Ja, wir sind bei den Mieten bei 21, 22 Euro pro Quadratmeter bei der Neuvermietung. Also von daher haben wir eine richtige Wohnungskrise. Und ich denke, das aus dem Blick zu verlieren und tatsächlich einfach nicht zu sehen, dass wir im Bestand einfach Instrumente brauchen. Wir können nicht bezahlbaren Wohnraum durch Neubau oder durch, ich meine, der Herr Ruff hat es ja angesprochen, das heißt ja draußen den nächsten Acker zu nehmen und im Bauland umzuwandeln und dort Wohnungen zu bauen. Also es ist doch viel vernünftiger, die Innenstadtentwicklung ins Auge zu fassen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, sowohl Vorkaufsrechte als auch dieses Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen zu haben. Und jetzt zu den Preisen. Ja, wenn wir vorkaufen, es gibt ja den Verkehrswert, ja. Das wäre dann sozusagen jetzt schon mal preislimitierter als wie der Marktwert, der spekulative, der weit höher ist. Und noch besser wäre halt einfach der Ertragswert. Das heißt also, der Wert, der tatsächlich jetzt in einer solchen Immobilie aus, bei den Mietern auch rekrutiert wird aus dem Ertrag. Wir haben uns ja darüber unterhalten, also auch bei der Erbschaft, ja. Viele können ihre Immobilien gar nicht vererben, weil das Finanzministerium gar nicht anerkennt, dass was wirklich der einzelne Mieter in diesem Haus zahlt, ja, sondern es wird der fiktive Wert, der sozusagen nach Mietspiegel möglich ist, angesetzt. Und das sind Dinge, die treiben die Preise immer weiter nach oben. Und da brauchen wir die Grenze. Ja, und
da sind wir einer Meinung ausnahmsweise.
Oh, interessant. Das sind jetzt interessante Schnittmengen. Das, Bernd Schreier, einen Satz noch, einen Gedanken noch, dann gebe ich weiter.
Ja. Wir brauchen natürlich darüber hinaus weitergehende Instrumente, die mir sehr wichtig wären. Das wäre also dieses Instrument der Innenentwicklungsmaßnahme die einfach gebietsbezogen und wirksame Baugebote zum Beispiel macht bei Brachflächen, ja, um einfach in der Innenstadt sozusagen hier wir haben einen Bauüberhang, ich habe es letztes Mal gesagt, von 17.000 Wohnungen. Das heißt, die sind genehmigt, die werden aber nicht gebaut, die werden liegen lassen, sozusagen, bis der spekulative Wert noch höher ist. Und wir müssen Instrumente haben, wo wir einfach zwingen dazu, dass diese Brachflächen bebaut werden. Ja? Und wenn sie nicht bebaut werden in einer gewissen Zeit, dass wir dann Zugriff haben über Vorkaufsrechte. Also das wären lauter solche Instrumente.
Ja, aber Bernd Schreier, das ist dritte Abteilung Baulandmobilisierung. Ich muss bin jetzt mal ein bisschen sprechen. Achso,
ja, Entschuldigung.
Ja. Ja, okay. So, Stefan Jagel, zufrieden damit, was jetzt in der Koalitionsvereinbarung steht für den Bestand oder und was da auf dem Weg ist oder was los?
Naja, also zufrieden bin ich nicht. Also ich glaube, sozusagen, also bei den Vorkaufsrechten wünschen wir uns natürlich schon deutlich weiteres. Also wir sind ja auch für einen sozialen Ertragswert. Ich frage mich allerdings, wie das mit der FDP auf Bundesebene durchsetzbar ist. Also wenn Sie, Kollege Schreier, das sozusagen erzählen, dann ist es Ihre Meinung. Im Koalitionsvertrag findet sich es nicht. Ja, also das muss man schon auch konstatieren. Ich hoffe, dass wir die alte Rechtslage des Vorkaufsrechts relativ schnell zurückkriegen. Aber eigentlich wünschen wir uns schon auch nochmal ein Stück weit weitere Punkte bis hin auch zum Vorkaufsrecht, sozusagen auch in der ganzen Stadt. Also wir wollen das eigentlich ausweiten. Ich wollte aber nochmal zum Kollegen Hoffmann, also Entschuldigung, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Aber wenn Sie sagen, was die Häuser kosten, das ist doch Blödsinn. Bei jedem Vorkaufsrecht kosten uns die Häuser fast nichts, sondern der Boden ist es doch, der so teuer ist. Und deswegen muss man doch diese Bodenspekulation in die Schranken weisen. Und deswegen ist es doch total richtig, dass wir entweder auf der einen Seite auch eine Steuerreform kriegen über dass man die leistungslosen Gewinne auch abschöpfen kann, weil der Boden liegt ja nur da, also der tut ja nichts. Also deswegen verstehe sie da auch überhaupt nicht. Auf der anderen Seite natürlich auch den sozialverträglichen Ertragswert. Ich würde aber an der Stelle schon auch mal kurz was zum Baulandmobilisierungsgesetz sagen, weil das Baulandmobilisierungsgesetz hat ja eigentlich die Preislimitierung, die uns nicht zu weit geht, vorgesehen. Die Endkonsequenz nach dem Urteil ist es jetzt, dass wir nur noch Schrottimmobilien kaufen können. Also nur noch Immobilien, wo niemand drin wohnt. Und das ist sozusagen wirklich absurd. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass es schnell geändert wird. Zur Umwandlung in Eigentumswohnungen würde ich schon gerne nochmal zu Frau Kainz nochmal. Ja. Also Sie tun ja so, als würde sozusagen nein, der Genehmigungsvorbehalt dazu führen, dass keine Umwandlung mehr genehmigt wird. Und das ist doch absurd. Wir sehen doch gerade auch in Erhaltungssatzungsgebieten, dass Umwandlungen passieren. Also aktuelles Beispiel, da Wohnia, übrigens haben Sie oder Ihre Partei, Sie nicht persönlich, aber Ihre Partei, haben diese Wohnungen verkauft, die werden gerade umgewandelt in Eigentumswohnungen. Haben wir aktuelle Beispiele. Und deswegen ist es absolut richtig, sozusagen, also da haben sie Wohnraum privatisiert aus Landes, jetzt werden sie in 10 Jahren umgewandelt. Und das ist doch der Punkt, warum wir diese den Genehmigungsvorbehalt brauchen, weil meine Berufsgruppe als Pflegekraft kann sich in München keine Eigentumswohnung mehr leisten. Das ist einfach so und es geht ja bis hin zu einer Mittelschicht. Genau. Einen Punkt wollte ich nochmal sagen, weil der sozusagen noch gar nicht, was ich mir auch vom Bund wünsche, das ist ja die Frage. Ich wünsche mir schon nochmal auch, dass wir ein vernünftiges Immobilienregister kriegen und eine Transparenz über die Eigentumsverhältnisse. Insbesondere jetzt durch diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat sich das schon nochmal gezeigt, wie wenn man jetzt sozusagen gegen Oligarchen vorgehen will, meinetwegen auch gegen die italienische Mafia und so. Wir brauchen eine Transparenz darüber, wem diese Stadt gehört. Und deswegen finde ich absolut richtig, dass wir eigentlich ein Immobilienregister brauchen. In der Koalition auf Bundesebene sehe ich das auch nicht.
Danke, Herr Jagel. Herr Ruff, Sie sind, wenn ich das recht sehe, der Einzige, der nicht einer Partei angehört, die nicht im Bundestag vertreten ist. Insofern haben Sie jetzt mal, können Sie voll loslegen, was Sie von denen eigentlich wollen zu dem Thema Bestand, wenn Sie möchten.
Ja, aber wir haben in München immerhin 3 Parteien geschlagen in der Kommunalwahl, die im Bund vertreten sind. Die FDP, die Linke und die AfD.
Ja, das ist okay.
Kann die Politik nicht ganz so schlecht sein.
Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich will nur alle Freiheiten geben jetzt.
Ja, danke. Ich wollte jetzt einfach mal drauf eingehen, weil jetzt mehrmals gesagt wurde, man kann sich in München, wenn man kein ganz hohes Einkommen hat, keine Wohnung mehr leisten. Auf den ersten Blick scheint so. Aber auch Pflegekräfte bezahlen eine Wohnung. Sie bezahlen halt in der Regel die Wohnung eines Eigentümers ab. Und das verdeutlicht doch, dass wir auch wirklich ein Problem haben, weil wir in München eine sehr, sehr geringe Eigentumsquote haben im Vergleich zu anderen Ländern. Die Wohnungen werden von Mietern bezahlt. In anderen Ländern, gehen wir mal nach Spanien, riesige Eigentumsquote, natürlich historisch bedingt. Klar ist es bei uns mit 2 verheerenden Kriegen anders gekommen, aber in Spanien zahlen die Leute halt ihre eigene Wohnung ab. Wir haben natürlich auch ein anderes Beispiel in die andere Richtung. Schauen wir nach Wien, eine sehr hohe Quote an öffentlichen Wohnungen. Und München ist jetzt genau dazwischen. Niedrige Eigentumsquote, hohe Mietquote, aber die öffentlichen Wohnungen sehr gering. Und das zu wandeln ist einfach eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich plädiere aber dafür, nicht bloß in eine Richtung zu gehen, sondern in 2 Richtungen gleichzeitig. Normalverdienern oder auch vielleicht auch Geringverdienern es zu ermöglichen, sich Eigentum zu schaffen. Das ist ein mühsamer Prozess, ein langwieriger. Es funktioniert auch nicht immer. Und gleichzeitig die öffentliche Wohnungsquote zu steigern, um all diejenigen zu schützen, die da überhaupt keine Chance haben, in die Richtung zu gehen. Eigentum zu schaffen oder auch Miete noch zu bezahlen. Also ich plädiere dafür, in 2 Richtungen zu gehen und nicht nur das Eigentum komplett zu verdammen. Denn jede Miete ist eine Umverteilung nach oben. Das muss man einfach wissen. Man zahlt sein Leben lang Miete und das geht einfach in die Taschen von Eigentümern, nicht in die eigenen Taschen oder in das eigene Eigentum. Also einfach nur, um mal klarzustellen, dass Eigentum nicht per se einfach schlecht ist. Ja, was müsste man auf Landesebene ändern? Auf Landesebene habe ich vorher schon angedeutet, Wohnungen sind halt sehr, sehr teuer geworden, weil die Strukturpolitik einfach miserabel ist und weil die Zinspolitik miserabel ist. Ich warne aber davor, im Steuerrecht was zu ändern, Stichwort leistungslose Wertsteigerungen. In der Regel leben Leute in Wohnungen, wenn sie ein Eigentum haben, oder sie haben sich langsam geschaffen, um ihren Kindern was mitzugeben. Und jetzt müssen sie verkaufen, weil sich beruflich was ändert, weil die Wohnung, weil sie vielleicht was anderes beziehen müssen, und profitieren in der Regel überhaupt nicht von diesen Wertsteigerungen, weil sie ja woanders wieder wohnen müssen. Sie müssen ja entweder zur Miete leben oder woanders in Eigentum investieren. Und wenn man zu viel wegbesteuert per Erbschaftssteuer oder eben leistungsloses Wertsteigerung beim Verkauf steuert, dann bedeutet das auch, dass Leute, die sich bisher ein Eigentum geschaffen haben, das auf Dauer verlieren werden. Die müssen verkaufen und haben nachher weniger über, können in kein Eigentum mehr gehen und landen in der Miete. Und das senkt ja die Eigentumsquote an sich. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig.
Ja, verstehe ich, aber ich meine, das ist eine einfache Betrachtung. Wir haben vor allem Mehrfamilienhäuser, da kann der Eigentümer gar nicht in allen wohnen, also die mehreren, also wenn er es verkauft, verkauft er nicht seine eigene. Ja,
man müsste das eigene, eigengenutzte Wohnung müsste man natürlich ausnehmen.
Das genau. Ist,
wenn ich das vorher gesagt habe, das könnte man. Das ist übrigens auch in der Erbschaftssteuer. Wenn ein Erbe selber einzieht, ist es auch in der Erbschaftssteuer steuerfrei. Da ist es schon so. Es geht, ich glaube, ich hatte Sie so vorhin verstanden, Sie meinten jetzt, wenn eine Familie so ein Mietshaus in Schwabing besitzt.
Genau. Dieses nicht selbst genutzte Eigentum, das hatte ich ausdrücklich erwähnt, weil das kann man sehr sorgfältig, das wird auch jetzt schon unterschieden.
Darf ich was zu den neoklassischen Modellen sagen aus dem
Nein, Sie dürfen jetzt die Moderation noch nicht übernehmen, sondern das macht der Stefan Kreis-Schmidt. Der versucht mal, aus dem lebhaften Chat das zu kristallisieren in 2, 3 prägnante Fragen. Bitte schön,
Stefan. Ja, es gab vieles, was mehr Statement-Charakter hat. Das kann jeder vielleicht eher selber lesen, als dass ich das jetzt vorlese. Aber es gab in der Tat die Frage, auf die Herr Hoffmann eben schon angesetzt hat, zu antworten. Nämlich, ist auch die Spritpreissenkung ein Eingriff in den Markt, der eigentlich unzulässig ist? Das war sozusagen eine direkt
adressierte. Das war jetzt nicht die Antwort, nicht die Frage, die ich gemeint hatte, sondern ich meinte den Herrn Scheuermann, der gesagt hat, meine neoklassischen Modelle funktionieren nicht.
Das war aber eher ein Statement.
Aber zu dem, weil wir aber auch überhaupt im Immobiliensektor auch heute mit den heutigen Instrumenten, die wir haben, die wir auch nutzen, weit, weit, weit entfernt sind von wirklichen neoklassischen Modellen. Und ich stelle das nicht in Frage. Ich stelle ja nur in Frage, wie der richtige Weg ist, wie weit man das jetzt noch drehen kann, wie zum Beispiel die Sohn. Also mir ist schon auch bewusst, dass man hier im Immobilienmarkt Abstriche machen muss, und wir sind aber nicht in neoklassischen Modellen. Da hätte man nämlich überhaupt keine Regulierung des Wohnungsmarktes, und davon kann man ja wirklich in Deutschland nicht sprechen. Aber zu den Spritpreisen, das ist natürlich ein bisschen populistisch, diese Frage. Ich glaube, dass wir hier vor einem externen Schock gestanden sind oder immer noch stehen am Energiemarkt, den sich so in diesem Ausmaß niemand vorstellen konnte. Ein externer Schock, der viele Menschen, die auch auf Mobilität angewiesen sind und nicht immer den ÖPNV nehmen können, wirklich vor existenzielle Herausforderungen gestellt hat, ähnlich auch den von hoher Miete. Und deswegen halte ich es für legitim, in so einer Situation einmalig in den Markt hier einzugreifen. Aber selbstverständlich ist das keine Regelung auf Dauer. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch sehen, der Staat hat ja schon immer in den Mineralölmarkt stark eingegriffen. Ich meine, auch vor dieser Energiekrise war ja schon, als der Liter Sprit noch 1,20, 1,30 gekostet hat, war ja schon 1 Euro davon irgendwelche Steuern und Abgaben mit der Umsatzsteuer, mit der Mineralölsteuer, mit der erhöhten Energiesteuer. Also dazu sagen, wenn man das jetzt etwas reduziert kurzfristig, man greife da unzulässig in den Markt ein, also dann übertreibt man es auch schon wieder ein bisschen in die andere Richtung.
Gut, eine weitere Frage bezieht sich, die ist auch von einigen schon beantwortet worden, auf die Regelungen zum Genehmigungsvorbehalt außerhalb von Erhaltungssatzungsgebieten im Baulandmobilisierungsgesetz. Die Frage war an alle gerichtet, sind Sie dafür, dass der Freistaat durch diese Verordnungen, die er dazu machen muss, endlich den Weg dazu freigibt? Einige haben dazu schon was gesagt, und die noch nichts gesagt haben, können das jetzt gerne vielleicht ganz kurz tun, mit Ja oder Nein, ohne lange Begründungen. Also sollte der Freistaat schleunigst die Rechtsverordnungen machen, damit das der Paragraph 250 Baulandmobilisierungsgesetz angewendet werden kann?
Ja. Unbedingt.
Der Hoffmann sagt nein, die anderen haben schon den Daumen.
Ich sage unbedingt, aber da hängen ja noch andere Sachen wie der 24 und 25, also diese erweiterten Vorkaufsrechte
noch
dran und die Baugebote. Die gehören auch mit dazu. Die Übersatzungen dann gehen. Das geht auch nur, wenn der Freistaat erst einmal feststellt, dass wir ein angespannter Wohnungsmarkt sind. Nicht einmal das ist ja bis jetzt. Mhm.
Frau Kainz, wie sehen Sie das?
Herr Schreier hat es mir zum Teil aus dem Mund genommen. Das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Was den Genehmigungsvorbehalt anbetrifft, bin ich der Meinung, dass der nicht weiterhilft und deswegen Ablehnung. Aber bei den anderen Fragen muss man schon, gibt es zwei Themen. Die Frage, was ist ein angespannter Wohnungsmarkt? Das sollte man erstmöglich klären. Also das so im Raum stehen zu lassen, denke ich mal schon, dass hier bald ein Ergebnis da sein sollte. Und das Zweite ist die Frage, wenn man dann erweiterte Vorkaufsrechte haben will, wie sind die dann ausgestaltet? Oder oftmals spielt die Musik ja, wie gestalte ich dann Dinge, zum Beispiel beim Baugebot. Ich meine, wenn man auf der einen Seite sieht, dass fertig genehmigte Pläne nicht vollzogen werden, um vielleicht die Grundstücke mit den genehmigten Plänen teurer weiterzuverkaufen, dann sage ich, jawohl, da wäre ein Baugebot gut. Auf der anderen Seite müssen wir uns immer noch auch noch gewisse Flächen freihalten, die noch übrig bleiben. Also man muss schon auch in die Zukunft noch daran denken, dass wir nicht jeden Quadratmeter jetzt sofort zubauen können. Also wie gesagt, die Antwort ist leider, tut mir leid, dass sich das jetzt wieder in die Länge zieht, aber die ist wirklich differenziert zu betrachten.
Okay, vielen Dank. Damit gehen wir dann, glaube ich, auch in die nächste Runde.
Darf ich dazu kurz was sagen? Weil ich finde es wirklich seltsam, Frau Kainz, dass Sie die Umwandlung im Eigentums, dass Sie das Umwandlungsverbot so ablegen. Also ich finde, erstens hat es Ihr Bundesbauminister gemacht. Das war Horst Seehofer. Das war jetzt kein Sozialist vor dem Herrn, sondern es war Ihr Parteifreund Horst Seehofer. Er hat die Regelung gemacht.
Das finde ich der er war aber nach böse Zungen sagen, er war, ist schon ein Sozialist.
Also Sie müssen ja immer überlegen, es geht um den Genehmigungsvorbehalt. Das ist ja ein bisschen was anderes. Und ich glaube einfach, dass es uns in Summe nicht weiterhilft, dass es da viel wichtigere Instrumente und viel wichtigere Aktivitäten gibt, die helfen, das Thema des bezahlbaren Wohnraums zu lösen. Das ist es doch. Und da geht es auch um Fragen der Priorisierungen. Und das sage ich jetzt an der Stelle auch. Also ich diskutiere jetzt hier aktiv mit. Mir hat gut gefallen, was der Tobias Ruff gesagt hat. Ich finde es schon wichtig, dass auch Wohnungseigentum für mittlere Einkommen wieder erschwinglich werden muss, dass die Eigentumsrate neben vielem anderen auch erhöht werden muss. Wir haben zum Beispiel in meinem Stadtbezirk Allach, fahre ich jeden Tag an relativ kleinen, aber sehr schönen Reihenhäusern vorbei, in denen eben gerade im München Modell Eigentum genau die Personenkreise, die Sie immer wieder zu Recht ansprechen, nämlich Pflegekräfte, ein Polizist, eine Kindergärtnerin, sich diese Häuser haben, oder die haben es sicher noch nicht abbezahlt, aber bis zu ihrem Berufsende vollständig abbezahlen können. Und ich weiß auch, also so realitätsfern bin ich denn nicht, dass das natürlich mit diesen explodierten Preisspiralen, die wir hier definitiv haben, immer schwieriger wird. Und da meine ich aber, muss man gedanklich auch neben vielem anderen ansetzen.
Gut, das beenden wir jetzt mal.
Danke. Wir gehen jetzt zum dritten Thema über.
Genau.
Ja, also alles, was noch an Pulver im Köcher ist, kann dann auch dort eingebracht werden. Auch die Frage von Bernadette Felsch aus dem Chat passt gut zur dritten Runde. Wie beurteilen Sie die aktuelle bundespolitische Entwicklung? Erhoffen Sie sich davon etwas für die kommunale Ebene und was? Und wie sind Sie im Austausch mit der Bundes- und Landespolitik? Ich glaube, das können Sie auch zu den einzelnen Sachfragen der dritten Runde dann mit einflechten.